Möchtest du einen Chip in deinem Hirn implantieren lassen? Kannst du dir vorstellen, deine Hautzellen verbessern zu lassen oder eine intelligente Körperstütze zu nutzen? Was glaubst du, wie lange bleibt ein Mensch ein Mensch? Herzlich willkommen, ich bin Rieke Harmsen und ich moderiere den Podcast Ethik Digital. Ich spreche mit Politikern, mit Menschen aus Gesellschaft und Wissenschaft über alle Fragen, die uns bewegen, wenn die Technologie immer stärker Einzug nimmt in unser Alltagsleben. Heute spreche ich mit Anna Puzio. Sie ist Philosophin, Theologin und Germanistin und forscht interdisziplinär zu aktuellen Themen der Ethik und Anthropologie. An der Uni Bern forscht sie etwa zu der Schnittstelle zwischen Technik, Philosophie und Umweltethik. Mit ihr habe ich gesprochen, wie das ist, wenn Elon Musk es schafft, mit Neuralink KI und Gehirn zu verbinden. Ich habe sie gefragt, was sie unter Transhumanismus versteht und was sie glaubt, was unser Leben eigentlich ausmacht. Welches Konzept haben wir von Unsterblichkeit, wenn unsere Technologie immer weiter fortschreitet? Und was macht den biologischen Körper noch reizvoll? Ich freue mich auf das Gespräch mit Anna Puzio. Let's go.
Ethik digital. Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ein Podcast von sonntagsblatt.de und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
Ja, herzlich willkommen, liebe Anna Puzio, zu diesem Gespräch von unserem Podcast Ethik Digital. Hallo.
Danke für die Einladung.
Ja, ich bin Rieke Harmsen, ich mache den Podcast Ethik Digital und lade verschiedene Menschen ein aus Gesellschaft und Politik, Wissenschaft, um eben über Fragen zu diskutieren, wo es um digitale Ethik geht. Und ich freue mich sehr, dass wir heute so ein bisschen über das Thema Transhumanismus sprechen können, was, glaube ich, vielen einfach gar nicht so geläufig ist. Und deswegen wäre meine erste Frage erstmal, was versteht man darunter eigentlich überhaupt? Die Definitionen sind ja sehr vielfältig, aber dass jemand, der sich eben nicht damit auskennt, was versteht er darunter?
Der Transhumanismus ist eine philosophisch-technologische Bewegung, eine sehr junge Bewegung, also des Ende 20., 21. Jahrhunderts, die den Menschen durch neue Technologien grundlegend transformieren möchte, bis hin zu Überwindungsfantasien, also bis hin zum Ersetzen durch die Maschine. Und bekannte Themen des Transhumanismus sind, dass sie jede Krankheit, jedes Leid überwinden wollen, bis hin zur Langlebigkeit. Also genau, das Ziel ist eigentlich die Unsterblichkeit. Und eine extreme Langlebigkeit, also nicht so wie wir es kennen, 100 Jahre alt werden, sondern mehrere hunderte von Jahren. Mit dem Transhumanismus ist auch die spekulative Vision verbunden, die vielleicht einige auch aus bestimmten Serien und Filmen kennen. Das ist das Mind-Uploading, also die Idee, dass der Mensch, in dem das Gehirn gelesen werden kann, auf eine Festplatte hochgeladen werden kann und auf dieser Festplatte existiert. Und eine andere Vision des Transhumanismus, oder das ist keine Vision, sondern das ist etwas, das sie tatsächlich machen, ist, solange die Unsterblichkeit eben nicht realisiert werden kann, ist ja eben noch nicht möglich heutzutage, was sie machen, ist die Kryonik, das ist das Einfrieren des Körpers. Bei Minusgraden wird der Körper eingefroren und die Vorstellung ist, dass wir dann wieder aufgeweckt werden, auferstehen, also auch so ein gewisses religiöses Motiv, wenn Unsterblichkeit dann irgendwann in der Zukunft realisiert werden kann.
Was interessiert Sie als Philosophin und Theologin an so einem Thema? Wie kommt man da überhaupt dazu?
Ja, ich habe mich in meinem Buch damals sehr stark mit dem Menschenverständnis des Transhumanismus auseinandergesetzt. Also zu schauen, nicht nur wohin der Transhumanismus eigentlich möchte, also wie stellt sich der Transhumanismus eigentlich dem Menschen der Zukunft vor, sondern auch, welches Menschenverständnis liegt dem erstmal zugrunde. Also wie muss man den Menschen denn verstehen, um das am Ende zu wollen, oder auch ich mache Technikethik, also auch aus ethischer Perspektive zu schauen, was für normative Grundlagen stecken da drin? Also was bedeutet Verbesserung eigentlich? Was wollen wir das, was der Transhumanismus will? Ist das jetzt und noch ein letzter Punkt, ist, ich habe ja schon gesagt, dass genau das Buch, auf dem das basiert, ist natürlich von 22. Das hatte noch eine andere Bedeutung. Und jetzt in den letzten Monaten, Jahren hat es durch Big Tech, Elon Musk, Peter Thiel natürlich eine ganz neue Bedeutung gewonnen, weil wir jetzt nochmal dieses Aufsteigen von Technikideologien sehen, die ganz parallel dazu verlaufen, eben auf den transhumanistischen Gedankengut beeinflusst sind, wie zum Beispiel diese Langlebigkeitsgedanken.
Um ein bisschen konkreter zu werden, Elon Musk hat ja mit seinem Neuralink-Projekt, will er eben KI und Gehirn verbinden. In seinem Tweet schreibt er, ich zitiere mal, wir können tatsächlich mitfahren, wir können die Option haben, mit der KI zu verschmelzen. Was bedeutet das für Sie? Ist das eine schöne Vorstellung jetzt für Sie ganz persönlich? Oder sagen Sie, will ich doch lieber nicht?
Ja, das ist tatsächlich, also ich würde jetzt Elon Musk zum Beispiel nicht als Transhumanisten bezeichnen, weil ich darunter eben mehr die Bewegung, wie sie organisiert ist, mit Institutionen und Vertretern verstehe. Aber tatsächlich ist das, was ich eben gerade meinte mit der Verbesserung, also zu fragen, Verbesserung für wen, Verbesserung wie und was, weil Verbesserung natürlich klingt erstmal für uns alle super, als wenn wir uns durch Technik verbessern können, was, ne, das ist ja etwas grundsätzlich positiv ist. Aber dann zu schauen, was würde das bedeuten? Und da würde ich vielleicht die vage These aufstellen, das ist vielleicht etwas, was selbst ein Elon Musk gar nicht möchte, weil ja, also gerade den ganzen Leuten aus der Technik-Ideologie-Branche, sage ich mal, den Tech-Bros, wie sie oft genannt werden, ist zum Beispiel auch der Körper immens wichtig. Also sie wollen sich irgendwie hochladen, sie wollen wie so ein Informationsmuster existieren, aber dann sieht man diese große Bedeutung der Körperoptimierung, der Körpererfahrung. Also im Transhumanismus geht das so viel weiter, dass das absurde sexuelle Fantasien sind, ekstatische Gefühle, sie wollen den Körper richtig, ja, wir wollen eine übertriebene Körpererfahrung, deswegen widerspricht sich das auch ein bisschen. Ja.
Nochmal eben zurück zu diesem Blick auf den Menschen. Was macht denn einen Menschen aus, gerade im Blick auf diese Gedanken? Da haben Sie sich ja viel mit beschäftigt. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie gekommen?
Genau, das ist leider die unbefriedigendste Antwort, die ich darauf geben kann, die viele Leute auch schon frustriert hat, ist, dass ich da eine Definition, sage ich mal, verweigere, also den Menschen festzulegen. Weil wenn man sich mit dem Thema intensiver beschäftigt und da mal reintaucht, dann merkt man, dass alle Merkmale, Charakteristika, die uns dann in den Blick kommen, was den Menschen auszeichnen könnte, niemals für alle Menschen gelten. Also wenn wir anfangen mit zwei Händen, zwei Beinen, dann schließen wir schon aus, diskriminieren wir schon. Dann kommt es auch immer darauf an, also was wir denn jetzt als charakteristisch für den Menschen bezeichnen. Also auch da machen wir schon normative Entscheidungen. Was ist uns jetzt mehr wert? Was zeichnet den Menschen aus und was eben nicht? Und wenn wir dann ganz low level anfangen und darüber sprechen, ja, jeder Mensch stirbt, jeder Mensch hat einen Körper, selbst dann bekommen wir es nicht hin, weil dann können wir uns ja von den anderen Tieren zum Beispiel, von anderen Lebewesen auch gar nicht unterscheiden. Also haben wir immer noch kein Charakteristikum gefunden. Und das kritisiere ich gerade am Transhumanismus, genauso auch wie an den Gegnerinnen des Transhumanismus, die beide eben so eine Essenz des Menschen annehmen, also etwas, was die Menschen charakterisiert, etwas, was beim Transhumanismus eben erweitert werden muss und bei den Gegnerinnen des Transhumanismus, die eben diese Veränderung nicht wollen, etwas, was bewahrenswert ist, Natur des Menschen, etwas, was wir beschützen müssen, nicht antasten dürfen. Und das ist eine enorme Verengung. Und deswegen ist es mir immer sehr wichtig, das eben sehr dynamisch zu halten und sehr offen zu lassen, ohne eben dem Menschen dadurch eine Gewalt anzutun, durch diese Definition letztlich.
Also letztendlich geht es darum, zwar eine Definition zu schaffen, die aber so weit ist, dass sie wachsen und sich verändern kann. Und das heißt aber eigentlich, dass es sehr, sehr individuell dann ja wird. Also dass man eigentlich jedem individuellen Bedürfnis nach, ich stelle mir Transhumanismus so und so vor, ich möchte bitte eine intelligente Körperstütze und der Nächste sagt, ich möchte aber bitte eben einen Chip im Hirn. Wo wabert das dann hin und her, ja?
Ja, wir wollen alle unterschiedliche Dinge mit Technologien. Und das, was gerade die sogenannte Big Tech-Elite möchte, bezieht sich eben auf eine Elite und eben nicht auf die weite Weltbevölkerung. Und zum Thema Menschenverständnis ist ja nochmal ein Unterschied auch zwischen Menschenverständnis und Ethik. Beim Menschenverständnis haben wir auch gesehen in postkolonialer Kritik, zum Beispiel von Sylvia Winter, dass so wie wir den Menschen zum Beispiel im westlichen Bereich Europa, USA verstehen, sehr stark eben vom Westen geprägt ist. Während es in im nicht-westlichen Bereich haben wir viel mehr relationale Theorien. Das haben wir zum Beispiel in Afrika, das haben wir in zum Beispiel in Japan. Also sehr viele relationale Weltvorstellungen, die eben nicht auf diesem kantianisch-autonomen, individualistischen Menschenbild letztlich basieren. Und deswegen ist es immer durch eine Perspektive geprägt, wie wir den Menschen verstehen.
Wenn wir jetzt nochmal Gott hinzunehmen, Sie sind ja eben auch Theologin. Wie würden Sie dieses Verhältnis beschreiben, also zu Technologie?
Ja, also zum Menschenverständnis zunächst, also aus christlicher Perspektive, christlich-ethischer Perspektive würde ich das eben stützen, dass wir ein dynamisches Menschenverständnis brauchen. Und das ist auch in der Theologie schon viel passiert. Da gibt es eben viele Arbeiten dazu, Identität als fragil, fluide zu verstehen. Also Henning Luther war das zum Beispiel oder Vera Pirke haben eben sehr dynamische Identitäten aufgezeigt, auch im Kontext eben von Medien zum Beispiel. Also ich halte das für etwas genuin Christliches, den Menschen eben nicht festzulegen, sondern dieses Dynamische zu bleiben. Also auch ein Gott, der eben die Veränderung des Menschen bejaht und dafür offen ist und gleichzeitig jemand, der für die Diversität der Menschen eben offen ist und da keine ganz klaren Grenzen zieht. Und und ein anderes Themengebiet ist natürlich, wie sie jetzt der ganze Religionsbereich, alle religiöse Praktiken mit KI umgehen. Und das ist, von religiösen Robotern, religiöse LMMs, also kein Bereich ist ja aktuell von KI ausgelassen. Und so findet eben auch KI in religiöse Praktiken Eingang.
Glauben Sie denn, dass eben diese Vorstellung von Seele, von Tod und Erlösung, eben wenn Sie sagen, Sie sprechen von so einem dynamischen Menschenbild, und dann heißt das für Sie auch, dass sich diese Vorstellungen eben einfach verändern und dass da Technik sich mit hineinbegeben kann? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich würde schon sagen, dass sich Menschenbilder, Menschenvorstellungen verändern und sich auch in Interaktion mit Technologien verändern. Zum Beispiel hat man immer gesehen, dass die Erfindungen unserer Zeit sehr stark geprägt haben, wie wir den Menschen verstehen. Und das geht sogar zur Rümpf bis zur Dampflok, Dampfmaschine. Das konnte man an der Uhr sehen. Wir haben Descartes, wie wir die Menschen, den Körper verstanden haben als Uhr plötzlich. Ja, und dann ging es los mit Computern, wie wir Computermodelle des Geistes entworfen haben, menschlichen Körper als Computer verstanden haben. Und meine These ist, dass es jetzt auch so weitergeht. Also, dass wir uns parallel zu LMMs, zu Robotik versuchen werden, neu zu verstehen, ja.
Für Ihre Forschung, was finden Sie da gerade spannend? Oder wo sagen Sie so, das ist das, wo wir wirklich mehr untersuchen, machen müssten?
Was mich zum Beispiel gerade sehr interessiert, wo ich die letzten Wochen daran gearbeitet habe, sind Vorstellungen vom Leben. Also auch das werde ich jetzt erstmal nicht definieren, das wird noch schwieriger, weil Technologien unsere Vorstellung von Leben grundlegend verändern. Also wir haben immer eine ganz, ganz klare Vorstellung eigentlich in der Gesellschaft, lebt oder lebt nicht. Wenn man aber dann zum Beispiel die synthetische Biologie anschaut, dann sieht man, dass man das gar nicht mehr unterscheiden kann. Also wenn wir in einen lebendigen Organismus, sei es jetzt ein Tier, Technik, so grundlegend einbauen, dass wir das Tier, wie zum Beispiel bei Warten, grundlegend steuern, oder wenn wir aus technischem Material vielleicht zum Leben erwecken können oder gleichzeitig auch biologisches Material so weitgehend modifizieren, also wenn man auf diese Mikroebene runterschaut, dann merkt man, dass wir das, was uns immer so klar war, was jetzt Leben ist und was eben nicht Leben ist, dass wir das gar nicht mehr machen können. Und was ich auch da zusätzlich nochmal anschaue, ist im Tierbereich waren diese Vorstellungen oft nicht klar. Also das, was wir als Mensch oft als klare Grenze vorgenommen haben, auch was wir mit einem Blick zum Beispiel auf Gender für immer als als gegeben betrachtet haben, was wir als Körpergrenzen betrachtet haben, da gibt es so viele Grenzverschwimmungen im Tierbereich, dass es, wenn man einfach nicht eine Stunde hinsetzt und Tierdokus anschaut, dann wird das einem direkt bewusst, wie verschwommen das eigentlich alles ist. Und ich versuche das so ein bisschen zusammenzudenken, also wie wir das auch mal einholen können, der Ethik, die immer noch sehr binär denkt und glaubt, es sei alles geklärt.
Nichtsdestotrotz machen ja diese Vorstellungen eben von Transhumanismus, machen vielen Menschen auch Angst. Und ich glaube, was natürlich auch gemonitort wird über die vielen Filme, also die meisten Kinofilme, die zu diesem Thema erscheinen, sind ja immer eher Dystopien als Utopien. Deswegen würde mich schon nochmal die Frage interessieren, wie antworten wir auf diese Ängste? Und oder gibt es eben auch Bereiche, wo Sie auch sagen, so, da sollten wir Einhalt gebieten oder das sind eben Grenzen, mit denen wir uns beschäftigen müssen?
Ja, es macht auf jeden Fall Angst, dem stimme ich zu. Man sieht auch, also der Transhumanismus zum Beispiel ist eine sehr polarisierende Bewegung. Man hat einerseits auf der einen genau diese radikale Technik-Euphorie und dann radikale Technik-Angst auf der anderen Seite. Das stimmt definitiv und ja, ich habe den Transhumanismus eher als eine geringe Gefahr gesehen, die Jahre zuvor, weil er eben ja zwar medienaktiv, öffentlichkeitswirksam auftritt und leider auch die Zeitungen, auch zum Beispiel in Deutschland immer wieder die Schlagzeilen damit in gewisser Weise den Transhumanismus unterstützen, leider. Aber spätestens jetzt, wo es dann im letzten Jahr ging es dann los mit der zweiten Regierungszeit von Trump, wenn man jetzt mal gesehen hat, dass Musk mit Doge und so verknüpft wurde, in die Regierung quasi eingezogen ist, da hat man zum ersten Mal so eine Verschmelzung gesehen von Big Tech und Politik. Und wir wussten schon immer, Big Tech, das ist ein enormes Risikopotenzial, Gefahrenpotenzial. Jetzt noch mit einer sehr undemokratischen Regierung, wenn ich das so vorsichtig ausdrücke, haben sich so viele Gefahrenpotenziale aufgezeigt. Also was ist, wenn Daten über Abtreibung geleakt werden, an die Regierung weiterkommen, wenn Daten für Deportationen genutzt werden, weil eben Big Tech zum Beispiel auch eben technopolitische Akteure sind, weil sie Öffentlichkeit, Kommunikation uns beeinflussen. Und das an diesen Visionen aufzuhalten, wie leider oft in der Forschung passiert, also ist Mind-Uploading möglich, trennen wir da nicht Körper und Geist? Also fände ich es viel relevanter, sich eben damit auseinanderzusetzen, wie wir damit politisch umgehen können, wie wir mit solchen Ideologien umgehen können. Da hat zum Beispiel Hannah Arendt echt schöne Dinge zu beschrieben, wie was Menschen in Ideologien reintreibt. Und ihre These ist, dass es eben sehr isolierte Menschen sind, die nicht viel kommunizieren. Und das fände ich zum Beispiel ganz schön, also wie wir an Gesellschaft arbeiten können, auch welche Verantwortung Politik trägt. Das ist ja nicht nur jeder Einzelne. Es ist ein Riesenthema, wer Technik entwickelt, dass Europa auch Technik entwickeln muss, dass wir mehr Leitlinien brauchen für gute Technik und ja, ein Riesending.
Wo sehen Sie die Diskussion in Deutschland zum Thema Transhumanismus? Also diese großen Big Tech Player, sage ich ja, sind doch primär im US-amerikanischen Raum und mein Eindruck ist, das schwappt dann so wirklich immer hinüber nach Europa. Gibt es eine vergleichbare Szene?
Ja, es ist tatsächlich der Transhumanismus deutlich weniger verbreitet in Deutschland als in anderen Ländern, was auch damit zusammenhängt, dass Deutschland ja berühmte Technikskeptik ist. Genau, wir sind mal ganz zurückhaltend mit neuen Entwicklungen und werden ja auch oft als ein bisschen als Innovationsbremse von anderen Ländern wahrgenommen. Deswegen ist es dazu mal ein zurückhaltender. Es gibt aber so der Transhumanismus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, inwieweit die noch irgendwie zu finden ist. Es gab mal eine transhumane Partei in Deutschland auch mit einem sehr dünnen Parteiprogramm, also nicht sehr ernst zu nehmen. Was mir dann aber natürlich Sorgen gemacht hat, als es dann losging im mit Alice Weidel und der Kommunikation mit Big Tech, Kommunikation, sage ich mal. Aber es war ja, also die USA-Akteure haben da ja versucht, deutlich Einfluss auf die Wahlen auch in Deutschland einzunehmen. Und da hat man auch gesehen, dass da eine gewisse Empfänglichkeit auch da ist. Und deswegen, ja, ich halte generell dieses, das, was gesellschaftlich passiert aktuell, die vielen Krisen, die Orientierungslosigkeit mit Technik, also dass uns so viel gerade durcheinander umgewälzt wird, das halte ich eben für ein Einfallstor für solche Ideologien und für sehr gefährlich. Und deswegen müssen wir da, glaube ich, dringend dran arbeiten.
Definitiv. Kann ich nur unterstützen. Dafür sind ja auch Ihre Publikationen, glaube ich, diese Themen mehr in die Öffentlichkeit tragen. Sie halten ja auch viele Vorträge und sind in vielen Bereichen eben publizistisch unterwegs. Tatsächlich würde mich da auch nochmal interessieren, was glauben Sie, wie diese die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, wie kann das noch besser funktionieren? Wir werden ja gerade überholt von diesen ganzen technischen Entwicklungen und wir kommen kaum noch hinterher. Ich glaube, die allerwenigsten wissen jetzt auf Anhieb, was ist eben Transhumanismus, was bedeutet Kryonik, was meint man mit Mind Uploading? Also alleine diese Begrifflichkeiten wachsen so schnell. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir unsere Gesellschaft resistenter machen, besser informieren, schneller informieren?
Ja, wir genau. Also wir müssen wir müssen das auf jeden Fall tun. Also auch die Unis sind ja schon länger ins Stocken gekommen und auch da brauchen wir Reformen, um das Wissenschaftssystem anzupassen. Es hat sich in letzter Zeit in den letzten Jahren viel in Richtung transdisziplinärer Forschung gemacht, also dass wir mit Gesellschaft arbeiten. Und das ist natürlich auch immer aus wissenschaftlicher Perspektive die Herausforderung. Wir haben einerseits haben wir Themen, für die wir uns als Wissenschaftlerin brennend interessieren. Die interessieren aber die Gesellschaft wenig und die haben kaum Konsequenzen für Menschen. Oder wir machen uns zu wenig Gedanken, welche Konsequenzen sich haben könnten für Gesellschaft. Oder machen sie eben nicht verständlich. Und ich glaube auch in Richtung Wissenschaftskommunikation, da haben wir einfach schon angefangen, gute Wege zu gehen. Das ist auch nochmal dann auch wieder Verantwortung der Medien, nicht nur der Wissenschaftlerin. Wer ist Expertin in einem Bereich? Wen fragen wir? Also nicht nur immer die männlichen Panel, ich letztes wieder so ein Panel zur Diversität von komplett Männern besucht. Toll, tolle Outputs dieses Panels. Und natürlich die Politik hängt da natürlich auch drin, Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, dass Wissenschaft kommunizieren kann. Also ich glaube, das ist auch wieder so ein großer Komplex, aber ich glaube, gerade in Technik-Ethik-Fragen ist es sehr wichtig, dass wir da kommunizieren, das zusammen entwickeln, ja.
Sie sind ja an der Uni in Bern und wie sieht da die Wissenschaftsbranche aus? Also ist das ein Thema, was eben gefördert wird oder sind Sie da als Solitär unterwegs?
Ja, ich war ja an verschiedenen Unis zur Technikethik jetzt dabei. Ich habe angefangen in Deutschland, wo ich eben erstmal promoviert habe. Das war, das muss irgendwo in 21 gewesen sein. Da war ganz wenig zur Technikethik in Deutschland da. Bin dann in die Niederlande gegangen, wo ganz viel zur Technikethik da war und auch eben ein Riesennetzwerk. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, auch hier, das habe ich schon angedeutet mit Politik und Geldern, die Unis sind gerade extrem, leiden gerade extrem unter Budget-Cuts. Das liegt in den Niederlanden an der rechten Regierung, die eben das Gesundheitssystem und die Unigelder sehr stark eingespart hat. Wir haben aber auch die finanziellen Töpfe auch in Deutschland, in anderen Ländern, die leiden gerade sehr stark. Das heißt, wir werden in der Forschung in den nächsten Jahren zurückgehen. Wir werden weniger Fortschritte machen. Wissen ist aber sehr wichtig für Demokratie. Wissen ist gerade in der Technik-Sache wichtig. Und ist auf jeden Fall kein gutes Grundgefühl zu wissen, dass wir, haben ja zum Beispiel auch an Trump gesehen, dass er gerade das Wissenschaftssystem angegriffen hat, die Unisysteme. Und Wissen brauchen wir für Kommunikation, für Demokratie. Sehr wichtig, ja.
Wenn Sie in die Zukunft blicken, jetzt nochmal weg von dem Wissenschaftsbetrieb hin zum Transhumanismus, was sehen Sie so als große Stränge? Was passiert da technologisch? Womit werden wir rechnen müssen?
Ja, was wir alle schon jetzt erlebt haben, sind natürlich LMMs, genau, ChatGPT, andere Chatbots. Viele Menschen haben die ausprobiert, sehr, sehr viele. Viele haben sie auch schon integriert, also zum Beispiel in der Forschung ist es bei vielen ganz normal, dass sie jeden Tag ChatGPT verwenden oder eben auch einfach für Alltagsfragen. Das ist, glaube ich, etwas, was auf jeden Fall passieren wird, dass in die Technologien, die wir haben, LMMs, Chatbots eben einfließen werden, dass es etwas ganz Normales sein wird. Wir werden aber auch bestimmt Entwicklungen haben, die nicht das erfüllen, was der Transhumanismus eigentlich intendiert hat, aber zumindest in diese Richtung gehen. Auch Entwicklungen in Richtung Neuroenhancement, von dem Sie gesprochen haben, also dass es in die Richtung gehen wird. Aber um da halt ein bisschen die Angst rauszunehmen, ist natürlich hat ChatGPT gewisserweise wie eine Bombe eingeschlagen. Genauso Smartphones, aber Entwicklungen kommen dann doch weniger überraschend oder langsamer oft, als wir es denken. Also es ist dann nicht eine Technologie da, die uns dann plötzlich alle auslöscht. Also es ist eine Fantasie, die Science-Fiction, Transhumanismus gerne befördern, sondern es sind Prozesse. Und ich glaube, wenn wir versuchen, diese Prozesse mitzugestalten, dann haben wir gute Chancen. Wir müssen eben jetzt schon reflektieren, was für Technik wir wollen. Und ich finde es sehr schade, dass wir uns mal vorgeben müssen, oft aus den USA von Big Tech, welche Technologien jetzt kommen, weil es hätte auch schon lange in eine komplett andere Richtung mit Technik gehen können. Also in Richtung mehr Gerechtigkeit fördern zum Beispiel, ja.
Wo sehen Sie da die Ethik im Digitalen? Wie kommen wir da weiter? Was braucht es und was müssen wir befördern?
Ja, wir brauchen vor allem erstmal Ethik. Wir müssen mehr in Technikethik investieren. Es ist wichtig, dass eben nicht nur, dass das nicht nur von der Informatikbranche selber ausgeht, dann mit einem Ethikzertifikat, sondern dass wir uns wirklich grundlegend darüber Gedanken machen. Und dann braucht es mehr Kooperation. Also wir brauchen internationale Kooperation. Wir brauchen Kooperation aber auch mit Unternehmen, mit Technikunternehmen zu sprechen und mit denen zusammen auch verantwortungsvolle Technik in Deutschland zum Beispiel zu entwickeln.
Für Sie persönlich gibt es Grenzen, wenn wir eben über Chipimplantate, Kryonik etc. sprechen. Ist das erstmal für Sie persönlich, ist das ein Reiz? Ist das eine Tatsache? Was bedeutet das für Sie? Also diese Verbindung von Technik und Mensch und Biologie.
Ja, und da gibt es natürlich verschiedene Ebenen. Also ich selber, aber auch in der Gesellschaft lässt sich beobachten, dass umso mehr Technik in unser Leben eindringt, das ist eine These, die zum Beispiel auch Karl Heinrich Bette geprägt hat, umso mehr, das ist so eine paradoxe Simultanität, umso mehr sehen wir uns nach Natürlichkeit. Also steigernde Künstlichkeit, steigernder Bedarf nach Natürlichkeit. Das heißt, wir wollen plötzlich Naturprodukte in Kosmetika, in Bioprodukte, ins Essen investieren. Wir wollen raus in die Natur. Wir haben ganz viele Urlaubsformen erfunden in Richtung ja, Abenteuertrips, die dann so eine Inszenierung letztlich von einem Survival-Trip sind. Oder also dass man sieht diese starke Natursehnsucht sehr doll. Das heißt, ich würde mir diese Grenzen auch gar nicht so starr vorstellen, dass wir so wirklich starre Grenzen ziehen, sondern dass es etwas ist, wo wir auch darauf achten, was wir selber wollen, was uns selber gut tut. Es gibt immer mehr Studien und da kann die Umweltethik zum Beispiel, mit der wir auch ganz dringend sprechen müssen aus der Technikethik, die zeigt ganz gut auch auf, wie Natur eigentlich eine viel größere Bedeutung für uns hat, als wir es angenommen haben, wie sie sich zum Beispiel auf kognitive Prozesse, auf neurologische Prozesse auswirkt, wie sie, ja, wie ein Spaziergang im Wald uns eben wirklich glücklich machen kann, auch, ne? Während dieses am Computer uns wahnsinnig machen kann, auf dieses, wie wir halt selber zu Maschinen letztlich werden vor den Computern. Ja, und ich glaube, dass das, dass es keine starren Grenzen sind, sondern klar, es sind Grenzen, die sich an Menschenrechten orientieren, die wir dann setzen, also auch Rechten, die wir eben schon haben. Aber es ist ein schwieriger, langer Prozess, wo wir eben evaluieren müssen, was wir eigentlich wollen und wie wir wollen leben sollen, ja, leben wollen, so.
Und nochmal eine eher philosophische Frage, warum sehnen sich Menschen auf der anderen Seite dann nach sowas wie Kryonik, Mind Upload? Also woher kommt diese Sehnsucht? Wie erklären Sie sich das?
Damit verbunden, wenn man sich die Texte genauer anschaut, ist ein starkes Kontrollbedürfnis. Also es ist natürlich dieses einerseits eher sehr nicht kontrollierte, wie ich beschrieben habe, diese sehr ekstatische Körpergefühle. Ich habe keine Kontrolle mehr über den Körper und alles fühlt sich gut an. Aber gleichzeitig auch, wir wollen Kontrolle über unseren Körper. Und das ist etwas, was man sich immer noch nicht so ganz kaufen kann. Immer nur bis zu einem bestimmten Grad. Also, ne, das kann sich auch die Tech-Elite, noch können sie sich nicht unsterblich machen mit ihrem Geld. Und das heißt, sie sterben, sie altern. Und das ist eine Möglichkeit, wie man den Körper kontrolliert bekommt. Wie man, natürlich regeln wir unser Selbstverhältnis auch über unseren Körper. Das heißt, ja, es ist auch eine Angst vom Tod, die da vielleicht mitschwingt. Ich kann natürlich jetzt nicht die psychologischen Motive der anderen genau analysieren, aber es ist eben das, dieses Bedürfnis, das, was ich bislang, ja, das, was ich nicht kontrollieren kann, zu kontrollieren.
Und umgekehrt gefragt dann, was kann oder sollte Kirche, was können Pfarrer, Pfarrerinnen, Theologen, Theologinnen dem antworten? Wie können sie die Menschen stärken, die diese Fragen mit sich haben, mit sich tragen?
Also einerseits hatte ich auch die Aufklärung, die aber auch eben Aufgabe der Technikethik zum Beispiel ist, gesagt, also darüber aufzuklären, was man mit Technik machen kann, wo die Grenzen sind und eben, ne, wie man damit umgehen sollte. Dann müssen Kirchen auch reflektieren, wie sie selbst KI in religiöse Praktiken einbinden wollen. Auch hier, wo eben Grenzen sind, was man vielleicht nicht machen möchte, wo wir, also es ergibt jetzt zwei Möglichkeiten, Es gibt nie zwei Möglichkeiten, aber man auf dem einen Pol ist es eben dieses, wir integrieren jetzt KI in unsere religiösen Praktiken oder wir stehen als diejenige Institution da, die eben doch noch auf Zwischenmenschliches basiert und KI ausklammert. Beides ist letztlich nicht ganz möglich, sondern es wird immer Zwischenformen geben. Aber es eben die Möglichkeit ist da, dass wir Kirchen als Orte nutzen, wo zwischenmenschliche Begegnung noch möglich ist. Aber auch das ist eben utopisch im Blick auf die Kirchensituation in Deutschland zum Beispiel, wo eben keiner in den Kirchen noch ist. Das heißt, auch da könnte man überlegen, ob man ja Technik eher nutzt, um Menschen mal wieder zusammenzubringen. Also auch das wird zu evaluieren sein. Ich halte nur im Blick auf das, was ich zum Beispiel zu Ideologien und Hannah Arendt gesagt habe. Ich glaube, dass der gemeinschaftliche Faktor, das Soziale, dass das sehr wichtig ist für Demokratie und uns auch für vor Technikideologien zu schützen. Und da sehe ich eine Stärke, oder das war mal eine Stärke der Kirchen. Und wenn sie das wieder machen würden, mehr auf dieses Gemeinschaftliche zu setzen, das wäre, glaube ich, ein sehr guter Beitrag zur Gesellschaft.
Letzte Frage, wohin geht's für Sie beruflich? Was sind Ihre nächsten, also Sie haben gesagt, Sie wollen sich mit dem Thema Leben beschäftigen oder Sie sind da schon mittendrin. Gibt's noch andere Horizonte, die Sie in den Blick genommen haben jetzt?
Ja, das ist tatsächlich damit verbunden, also einerseits das Politische auch weiter anzuschauen, wie eben gerade das, was bei Big Tech gerade passiert, wie parallel die Ideologien laufen, gleiche Themen, Pronatalismus, Gender etc., Naturdenken, aber eben auch anknüpfend auch an den Lebensdiskurs, Bioethik, Umweltethik. Ich interessiere mich sehr dafür, zum Beispiel Technikethik und Umweltethik zusammenzudenken, weil LMMs, Wir nutzen Chatbots für jede kleine Frage oft oder viele nutzen das. Gleichzeitig ist das mit sehr hohen Umweltkosten verbunden. So auch etwas, es ist eben nicht nur ein Experimentieren, es ist eben nicht nur ein Ausprobieren, es ist ein enormer Umweltaufwand. Und das finde ich sehr wichtig, diese Sachen eben zusammenzudenken, dass wir eigentlich Technikethik nicht ohne Umweltethik denken können, weil es eben nicht nur diese Mensch-Technik-Beziehung ist, wie Transhumanismus, die dadurch beeinflusst ist, sondern wir sind ein Ökosystem und da sind noch viele weitere nichtmenschliche Akteure wie Tiere und viele weitere, die davon betroffen sind und auch daran mitarbeiten an unserer Technikindustrie.
Ich glaube tatsächlich eben auch einfach die Erde, den Planeten Erde mit seiner ganzen Natur und dem gesamten Ökosystem, das ist tatsächlich was wir, glaube ich, viel stärker in den Blick nehmen sollten, wenn wir uns Technik anschauen. Ja.
Kann ich noch eine ganz kurze Buchempfehlung machen?
Sehr gerne.
Kate Crawford hat das Buch Atlas der KI, Atlas of AI, ich hoffe, der Titel im Deutschen war jetzt korrekt, geschrieben und zeigt da nochmal, schlüsselt auf, wie weit für die Technikindustrie, was da eigentlich, also es dass eben Technik eine KI eine Industrie ist und dass sie aus verschiedenen menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren besteht. Und die ist eben da hingereist und hat sich die die Datenzentren vor Ort, den Verbrauch angeschaut und hat da eben ganz viele spannende Sachen offengelegt. Also auch wie Menschen aus dem Global South, aus dem globalen Süden mitarbeiten, Clickworker, wie viel, genau, was für Umwelt, was da eben geschöpft wird. Und das ist super spannend zu sehen. Und das zeigt eben das ganze KI, ChatGPT, das nicht nur dieses Interface ist, was wir haben auf unserem PC, sondern dass es eine Riesenindustrie ist. Und ich glaube, das hilft, den ChatGPT-Hype vielleicht aus einer anderen Perspektive zu sehen.
Es gibt dazu auch gerade eine ganz tolle Ausstellung in München in der Pinakothek der Moderne im Architekturbereich. Die haben sich eben mit diesen Datenzentren beschäftigt und zeichnen. Im Prinzip ist es genau diese Diskussion zwischen Technik und Umwelt und was für Ressourcen wir da eigentlich verbrauchen. Ist eine sehr spannende Ausstellung, finde ich. Kann ich auch nur empfehlen. Also das sind auch gleich unsere Shownotes für den Podcast, die wir mit ergänzen werden. Liebe Anna Puzio, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin sicher, dass wir im Gespräch bleiben zu diesem Thema Transhumanismus, das uns nicht verlassen wird. Und möglicherweise sprechen wir in 1-2 Jahren nochmal über Kryonik und Mind-Uploading. Wer weiß, wohin die Reise geht. Also herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch Ihnen für das Gespräch. Danke.
Ethik digital. Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ein Podcast von sonntagsblatt.de und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.